still sharpening that stick?
Well, I've no idea how long we're going to be stuck out here. Might have to go hunting.
So, why am I tied up?
In case there's nothing to hunt.
Why does the doctor always survive?
Because he's clever.
Yes, but there's lots of clever dead people. I love killing clever clogs. They make the best faces.
Because he always assumes he's going to win. He always knows there's a way to survive. He just has to go and find it.
Yes, except this time he made a will and threw himself a goodbye party. Now, if the doctor assumes he's going to die, what happens then?
We do.
He's trapped at the heart of the Dalek Empire. He's a prisoner of the creatures who hate him most in the universe. Between us and him is everything the deadliest race in all of history can throw at us. We, on the other hand, have a pointy stick.
How do we start?
We assume we're going to win.
Oh, pity me.
I was actually quite peckish. Can I have a stick too?
Make your own stick.
Explain! Explain!
Dalek Supreme, your sewers are revolting.
Assist or you will be exterminated!
Ah, well, go on then. Exterminate away.
Doctor!
Oops, sorry. TARDIS forceful still here. We get in, you don't.
The TARDIS has been destroyed?
Ah, don't be silly. Of course it hasn't. It's just redistributed itself for a moment. Hostile action dispersal system. I'll just give it a quick blast from my sonic and the real-time envelope will reassemble right here.
Doctor, you don't have your screwdriver.
Oh, yeah. I'm over screwdrivers. They spoil the line of your jacket. These days, I'm all about wearable technology.
No. Seriously?
What is happening?
Ah, same old, same old. Just the Doctor and Clara Oswald in the TARDIS.
Komport Nummer 664, Geno-Einsturz. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 664. Komport, den ich am heutigen, es ist nur grau, vom Regen, der da angedroht wurde, ist nicht zu sehen. Freitag, dem 17. August 2018, Tag 229, in der KW33 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der zweiten Folge der 9. Staffel von Dr. Wer noch gleich. Stick in Hand, he assumes he's gonna win und same old. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Ausschnitte aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen zusammengefegt habe, einem Teil, wo ich technische Meldungen und Dinge, mit denen ich mich selber fertig mache, zusammengefegt habe. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr dann ein Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche, mit einer größeren Terrorecke, ein bisschen was an Schnüffelmeldungen, ein paar Trampelmeldungen. 14 Grad, cool Greetings. Die 14 Grad, Comfort Level wie 14, Wind macht 4 km/h aus dem Northwest. Wir haben eine Visibility von 5 km. Und für den ganzen Rest fangen wir wieder bei Sapro. Da ist es Stand 6 Uhr, 14 Grad, Clear Spilsy mit Fog Pitches. Ja, kann ich bestätigen, sind wir eben durch einen durchgefahren. Die 14 Grad Fields liken hier 15, Taupunkt 13, Humidität 95%, Druck 10, 15, wir haben geregelt mit 10, 12. Und der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 4 km. Proha. Übrigens, jetzt brummt hier nichts. So, dann kommen wir da mal in die Terrorecke. Die geht mit einem Jembus los, weil das ist eine Meldung, die ist medial erstmal recht untergegangen. Aber Saudi-Arabien unterstützt von unseren besonderen Freunden den VSVA, haben im Jemen einen Schulbus ermordet. Und da habe ich hier am Freitag die Organisation Safete Children hat mit Entsetzen auf den Lustangriff im Jemen reagiert, bei dem auch viele Kinder getötet wurden. Geschäftsführerin in Deutschland, Krüger sagte im Deutschlandfunk, es handle sich um eine neue Form der Gewalt und Eskalation. War von einer Kriegstaktik und forderte zugleich eine unabhängige Untersuchung des Angriffs, bei dem auch ein Schulbus getroffen wurde. Laut Safete Children befinden sich nämlich unter den Opfern mindestens 29 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren. Insgesamt gab es 50 Tote und viele weitere Verletzte. VNO-Generalsekretär Guterres und das Rinderhilfswerk UNICEF verurteilten den Angriff dann auch noch. Bla bla bla bla. Also, ja, und genau, die Details sind nämlich dünn. Also, es sieht so aus, da ist, hat Saudi-Arabien rumgebombt, und zwar einen Platz, und rein zufällig fuhr da gerade ein Schulbus lang. So, warum soll ausgerechnet den Platz gebombardiert haben, so ganz klar war es nicht. Letzte Nachricht, die mir da in die Finger fiel, war, ja, jetzt verbreiten sie aber, ja, da wären ja lauter Operatives gewesen, Operatives und Planners. Möchte vielleicht die Bimbis-Regierung dazu Stellung nehmen, dass Staaten, denen wir immer noch Kriegswaffen liefern, jetzt auch Schulbusse bombardieren? Finden wir das gut? Findet Frau Kanzel das gut? Weil wenn Frau Kanzel das gut findet, dann sollte Frau Kanzel besser mal sich als Beihilfe zu fucking Mord in einem Knast einfinden. No? Okay. So, Reiswaffiger. Samstag früh, laut dem Verfassungsschutz, wäre nämlich die Zahl der Reisbürger mit Waffenschein gesunken. Ende Juni hatte 920 Szene-Mitglieder die Erlaubnis, Scheißwaffen zu führen. Ende März waren es nämlich noch 1200, 2017 sogar 1650. Die Terrorbehörden hatten in den letzten Monaten versteckt Reisbürgern Waffenscheine entzogen. Der Verfassungsschutz wettete die gesunkenen Zahlen zwar als Erfolg, warnt aber, der Grad der Bewaffnung sei nach wie vor hoch. Die Zahl der Reisebürger und Selbstverwaltersteiger außerdem ahnen. Man ist davon abgesehen, dass wir nun inzwischen wissen dürfen, dass der Chef des Verfassungsschutzes ein Nazi-Fan ist. Insofern, ja. So, dann in der Nacht zu Sonntag Flüchtgriffe. Etwas weniger Angriffe auf Flüchtlinge in Deutschland. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlinge in Deutschland sei leicht zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2018 gab es nämlich nur noch 627 Übergriffe auf Flüchtlinge außerhalb von Flüchtlingsunterkünften und 77 Attacken auf Unterkünfte. Dabei wurden 120 Menschen verletzt, hat das Terrorministerium auf Anfrage der Linken mitgeteilt, berichten Zeitungen in einer Mediengruppe. Im ersten Halbjahr 2017 lagen die Zahlen allesamt ein bisschen höher. Allesamt ein bisschen höher. Sehr geehrte Kinderfresser, noch unklarer hatten wir gerade nicht. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Antwort, auf die hier Bezug genommen wird, konkrete Zahlen stehen und nicht, also ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Zu den Delikten in diesem Jahr zählen unter anderem gefährliche Körperverletzung, schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Beleidigung. Und, also sie wollen uns jetzt gerade erzählen, 627 Terrorangriffe auf Geflohene außerhalb von geflohenen Unterkünften und 77 Attacken auf Unterkünfte sind schon noch in Ordnung. Janni, ist klar. Möchte der Kinderfresser, der diese Zeilen schrieb, vielleicht auch mal den einen oder anderen Angriff auf seine Unterkunft erleben? Vielleicht, nachdem er sowieso noch aus einem Kriegsgebiet geflüchtet ist und sowieso schon bei Feuerwerkskörperexplosionen Angstanfälle erlebt. Nein? Na, nee. So, Montagmittag bei Polizei gefunden bei Teufel. Gute Nachrichten. Das bayerische Polizeiaufgabengesetz wirkt. Der erste Gefährder Bayerns heißt Clown Juncker, ist Betriebsrat, Gewerkschafter und Kommunist. Die Bullen verhaften Clown Juncker am 9. Juni auf der Demonstration gegen den AfD-Landesparteitag in Nürnberg. Der Vorwurf, er soll bei einer Rangelei der Bullen mit dem schwarzen Block einen Beamten mit einer Fahnenstange geschlagen haben, so zumindest die Aussage zweier USK-Beamter. Die Bullen ermitteln seitdem gegen ihn wegen schwerer Körperverletzung. Zeugen bestätigen, dass Claudio während der ganzen Demonstration die Technik auf dem Lautsprecherwagen des Nürnberger Jugendbündnisses betreute, der sich nicht mal in der Nähe des schwarzen Blocks befand. Trotzdem entzog das Jugendamt Claudio das Umgangsrecht mit seinem 5-jährigen Kind. Mein Troll wird dazu, ja, meine Damen und Herren, früher hat Vater Staat den Führerschein entzogen, wenn sie dich drangsalieren wollten. Heute entziehen sie dir das Kind. Toller Rechtsstaat, in dem wir da leben. Dass wir hier keinen Rechtsstaat haben, da reite ich ja nicht versehentlich schon seit Wochen drauf rum, weil wir haben hier keinen Rechtsstaat. Ja, es gibt hier Gerichte, die auch Urteile sprechen. An die hält sich nur der Staat nicht. Und das nicht in Einzelfällen, sondern schon in einer gewissen Konsequenz, dass man sagen kann, also für Zufälle sind es doch erstaunlich viele auf einen Haufen. So, dann Landauto, genau, Dienstag früh, London, Auto fährt in Absperrung vor Parlament, Fahrer festgenommen. Das ist natürlich jetzt eine Deutschlandfunknachricht, weil bei den Kinderfressern wäre das Auto, es bewegte sich schließlich immer gerast. Fahrer des Wagens, der vom britischen Parlament in London in die Absperrung gefahren ist, steht unter Terrorverdacht, wurde laut Polizei noch am Ort des Geschehens festgenommen, womit man dann auch wieder kinderfresserkonform argumentieren kann. Offensichtlich verfügte der Mann über ein Aussehen, was nicht fremd wirkt, denn sonst wäre er bestimmt nicht festgenommen worden. Wobei, ist die Londoner Polizei bewaffnet? Ich habe so im Gehörgang, die britischen Polizisten wären ja eigentlich nicht bewaffnet. Insofern, naja, vielleicht hätten sie ihn trotzdem festgenommen. Ja, dann ein Stückchen später ermittelte dann auch die Terroreinheit. Also sie haben das Ding ganz schnell zu einem Terrorangriff hochgejazzt. So, wo ich gesagt habe, naja, da ist ein Auto in einer Absperrung gefahren. Ein paar Verletzte, nicht ein einziger davon, auch nur in der Gefahr, sein Leben irgendwie loszuwerden. Das klingt mir jetzt erstmal nach, es wäre durchaus nicht unmöglich, dass es sich um einen Autounfall handelt. Kann natürlich auch sein, dass das ein bewusstes Ich rase da mal rein war. Dann war der aber sehr ineffektiv. Meins davon abgesehen, Parlament London, da war doch, das ist jetzt ein Jahr her, da war jedenfalls vor einiger Zeit ja schon mal so eine Geschichte, wo ein Auto irgendwo reinrast und wo sie das als Terror hochgejazzt haben. Und also sollten sie danach nicht irgendwelche Maßnahmen ergriffen haben, dass sich genau derselbe Angriff nicht nochmal wiederholen kann, dann wären sie ja schön blöd. Na, weil im Regelfall verteidigen sich ja hier Terrorbehörden immer gegen genau den Angriff, der zuletzt da gewesen ist. Bloß nicht drüber nachdenken, was man eventuell Sinnvolles tun könnte. Nein, genau gegen den Angriff verteidigen. So, und jetzt kommt hier genau so ein Auto, fährt vor dem Parlament irgendwie auf den Fußweg, maße ich mein Mut. Ja, also ich meine, hallo? Also sollte das ein Terroranschlag werden, dann war der aber mal erstaunlich dämlich. Aber gut. Nicht als Terror verkauft wurde uns dann allerdings die Dienstagmittagmeldung, dass in Italien eine Autobahnbrücke in Genua eingestürzt ist. Eine 4-spurige Autobahnbrücke in Genua und ja, da sind stand Dienstag 13 Uhr mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Letzte Zahl, die ich jetzt gehört habe, ist 38, 37, auf jeden Fall irgendwie noch knapp unter 40. Ein bisschen weniger, wie die Kinderfresser ausdrücken. Ja, so, ja, kann ja mal passieren. So, ja, wie kann es dazu kommen, dass eine Autobahnbrücke einstürzt? Ist die denn nicht gewartet worden? Und wenn wir dann gerade schon mal dabei sind, warte mal, Brücken, um die sich kein Schwanz kümmert, können einstürzen? Huldigen wir schnell noch der schwarzen Null, bevor hier Brücken einstürzen. So, außerdem liegt da drunter noch ein Stadtteil, der von Industrie und Gewerbe geprägt wäre. So, Bilder vom Unglücksort zeigen eine Lücke von bis zu 100 Metern in dem Bauweg und große Staubwolken. Behörden vermuten, dass der Einsturz durch strukturelle Schwächen ausgelöst worden sein könnte. Üblicherweise fehlbefahrene Brücke wurde in den 1960er Jahren gebaut und galt als sanierungsbedürftig. Ja nun, sanierungsbedürftige Brücken haben wir in Deutschland auch mehr als genug. Aber wir müssen ja sparen, koste es, was es wolle. So, dann habe ich hier auch nur deswegen als Terror, weil es mir halt auffiel, dass auf der einen Seite ein Auto fährt, auf einen Fußweg als Terror behandelt wird und auf der anderen Seite mit null Toten und auf der anderen Seite eine Geschichte, wo schon in den ersten Meldungen zweistellig Tote auftauchen, nämlich 11, nicht als Terror verkauft wird. Und sowas, das fällt mir dann schon irgendwie negativ auf. Ich weiß auch nicht. So, dann Dienstag im Bibistag. 71 Straftaten mit NSU-Bezug. Seit Juni 2016 wurden 71 Fälle politisch motivierter Kriminalität registriert, in denen sich Personen auf den nationalsozialistischen Untergrund NSU bezogen. Von diesen 71 Fällen wurden 39 Fälle dem Phänomenbereich politisch motivierter Kriminalität rechts zugeordnet, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion. Regierung bezieht sich dabei auf Zahlen des kriminalpolizeilichen Meldedienstes, bla bla. So, 71 Fälle mit NSU-Bezug, davon aber nur 39 rechts. Ja, und wie soll der Rest motiviert sein? Fuck the NSU, fuck the Staat. Okay, ja, kann man argumentieren, ja, das ist wohl eher nicht rechts. Aber, also ansonsten, Begründungen, warum ihr das denn, was denn wie motiviert deklariert, würde mich bei Gelegenheit interessieren. So, Rechtsstraf. Auch Dienstag im Bundestag rechtsmotivierte Straftaten im Juni 2018. Und zwar 845 Straftaten, die dem Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts zugeordnet werden konnten, geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion hervor. Darunter waren demnach 47 Gewalttaten und 568 Propagandadelikte, 247 rechtsmotivierte Straftaten, darunter 37 Gewalttaten und 40 Propagandadelikte, wurden in dem Themenfeld Krasskriminalität zugeordnet. By the way, Golden Hour ends. So, also drücken wir es mal ein bisschen aufgeflufter aus. 37 Terrorangriffe, 40 Propagandadelikte, die Hasskriminalität waren. Ich dachte, Hasskriminalität hätte der Herr Vorratsdatenspeicherung Maß doch von einem Jahr verboten. Und insgesamt hatten wir also 845 Rechtsstraftaten. Aber nein, mein Herr, wir haben kein rechtsterroristisches Problem in diesem Land. Wie kommen Sie denn auf diese völlig abwegige Idee? Und das ist alleine in einem Monat. Und die Polizei muss man ja manchmal schon dazu tragen, dass sie auf die Idee kommt, dass vielleicht ein Hakenkreuz doch eine politische rechte Motivation darstellen könnte. Insofern, no. So, genau, Dienstagabend, mindestens 30 Tote nach Einsturz von Autobahnbrücke. Terrorminister Salvini sprach in Rom, der von mindestens 30 Getöteten, Rettungskräfte konnten auch Überlebende bergen, darunter mehrere schwer Verletzte. Bla bla bla bla. Ach ja, und es gab auch noch ein Unwetter. So, ja, also wie gesagt, die letzte Zahl, die ich im Hinterkopf habe, war irgendwie 38. Kann natürlich auch sein, dass von den schwer Verletzten vielleicht auch noch irgendwie der eine oder andere dann seinen Verletzungen erliegen ist. Da hätte ich jetzt nichts mehr von mitbekommen, weil, hey, es ist im Ausland, da muss man ja nicht jedes Detail noch wieder berichten. So, aber ja, also dass eine Brücke einstürzt, eine Autobahnbrücke einstürzt, sollte eigentlich nicht passieren. Oder wie der Postillon es so schön formulierte, sichtbar nervöser Verkehrsminister betont, dass sowas in Deutschland nicht passieren kann und steigt danach in seinen rein zufällig gerade vorhandenen Diensthelikopter. Ja, so, dann eine Meldung, die vielleicht noch eine Welle wird, aber sie war halt gestern Abend, deswegen habe ich zumindest im Feedreader noch keine Welle gesehen. Türkhaftung, erneut Deutscher in Türkei wegen Terrorvorwürfen verhaftet. Istanbul, in der Türkei ist erneut ein Deutscher wegen Terrorvorwürfen verhaftet worden. Ihm werde vorgeworfen, über soziale Medien Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verbreitet zu haben, sagte sein Anwalt Erkan Yildirim der Kinderfressagentur. Sein Mandant İlhami A. sei am Mittwoch in der osttürkischen Provinz Elazig festgenommen worden. Kurz darauf habe ein Gericht gegen den 46-jährigen Untersuchungshaft verhängt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Fall sei bekannt. Die deutsche Botschaft in Ankara werde die konsularische Betreuung einleiten. Ja nun. Na, das, wo uns doch gerade, ist noch nicht lange genug her, als dass ich es wieder vergessen haben könnte, verkündet wurde, dass jetzt die Reisehinweise für die Türkei entschwert wurden, weil der Terrorzustand sei ja aufgehoben. Ja, turns out, den Terrorzustand brauchen die in der Türkei gar nicht, um Leute zu verhaften, denen irgendwie vorgeworfen wird. Wie war das? Der hätte sich auf irgendeinem sozialen Netzwerk positiv geäußert zu irgendwas. Das ist der Vorwurf, den man eigentlich da so relativ konkret, oder den ich zumindest so relativ konkret gesehen habe. Mag sein, dass es da vielleicht noch irgendwelche Hintergründe dazu gibt. Mag sein, dass die türkischen Strafverfolger da irgendwie noch mehr wissen. Aber so ein bisschen absurd kommt das Ganze schon irgendwie rüber. Und dem Mann wird auch nicht vorgeworfen, sich auch noch über eine türkische Staatsangehörigkeit zu definieren. So. Und dann MSD-Update. Freitag, also die erste Meldung, die ich hier reingeklebt hatte, weil ich hatte ja letzte Woche schon mal irgendwas sollte irgendwo enden. Also Freitag in New York sollte die letzte Town Hall sein, aber es gab danach noch andere Veranstaltungen. Also habe ich mir angeguckt, okay, wenn das die letzte sein soll, nehme ich mal mit. Weil Sonntag war da nämlich der letzte Stopp in Newtown, Connecticut, womit dann die Road to Change beendet ist. Das waren 70 Orte, 90 Veranstaltungen in bummelig 2 Monaten. Nee, gar nicht wahr. Es muss ein bisschen mehr als 2 Monate gewesen sein, weil 70 Orte, du kannst ja nicht mehrere Orte an einem Tag besuchen, also zumindest nicht als die Bustour, plus eben, dass sie in Florida auch noch unterwegs waren. Dazu jetzt auch nochmal wieder diverse Medienauftritte, weil jetzt, wo die Road to Change vorbei ist, kommen die Medien doch auch nochmal wieder vorbei und sagen so, ja, hier, das ist die Organisatorin, Jacqueline, das sind die Leute, die das ganze Ding losgetreten haben, plus, was ich zumindest so als nebenbei mitbekommen habe, ja, die haben auch unterwegs Leute mitgenommen, so frei nach dem Motto Angebot. Wenn du willst, du hast ja auch gerade schulfrei, komm doch einfach mit uns mit. Und bei der Organisation haben sie das gleiche gemacht wie bei ihrem March for Our Lives. Sie haben über 18-Jährige nur für die Dinge herangezogen, die man unter 18 nicht durfte. Und ansonsten waren die Organisatoren alle signifikant unter 20 und haben das eben ganz alleine organisiert. Das ist eben tatsächlich eine jugendgesteuerte Geschichte. Davon mal ganz abgesehen, war am Dienstag der MSD-Anschlag 6 Monate her. Habe eben gerade auch nochmal in der Halbjahresfolge nochmal ganz bewusst hingehört, wie habe ich denn über den damals berichtet. Muss sagen, okay, ich muss von der Meldung nicht viel zurücknehmen. Bis auf die Tatsache, dass ich nicht daran gedacht habe, dass es da ja auch noch Leute gibt, die nicht Eltern von den Opfern waren, sondern die neben den Opfern sich aufgehalten haben und da eben auch beeinflusst wurden von, oder die Opfer kannten, die den Täter kannten. Und vor einem halben Jahr war noch nicht zu erkennen, dass da mal eine große Geschichte draus werden würde. Das hat ja dann noch eine Woche gedauert, bis ich den We Call BS-Rede gefunden habe und gesagt habe, hey Internet, das sieht aus wie was, das könnte mich interessieren. So, insofern, ja, das ist jetzt ein halbes Jahr her. Und am Mittwoch fing bei MSD die Schule wieder an. So, irgendwie, so Presse war dann auch wieder in größerer Anzahl anwesend. Das fanden dann eben auch wieder ein paar von den Kids nochmal richtig scheiße. Können die uns nicht in Ruhe lassen? Ja, einerseits. Andererseits haben die Parkland-Kids halt es geschafft, in den Medien aufzutauchen, auch ein halbes Jahr nach dem Anschlag noch. Und eben nicht als, guck mal, die armen Opfer, sondern, guck mal, das sind die Kids, die gerade die Politik auf richtig rumdrehen. So, was dann gestern, deren Zeit, wohl auch noch passiert ist, dass irgendwie in der letzten Stunde wieder irgendwie ein Feueralarm losging. Und Feueralarm ist ja, hat zwei mögliche Bedeutungen. Mögliche eine Bedeutung, Feueralarm. Mögliche andere Bedeutung, jemand bewaffnetes ist gerade in der Schule unterwegs. So, und das hat dann wohl auch wieder mal diverse psychische Knackser aufgemacht, die noch nicht wirklich gut verheilt waren, offensichtlich. So, ja, aber ansonsten, also da geht halt die Schule jetzt wieder los. Entsprechend gibt es dann auch keine Veranstaltungen mehr groß. Aber sie sind immer noch nicht fertig. Sie sagen zwar jetzt noch nicht, was sie als nächstes organisieren werden. Gut, das haben sie zwischen dem March for Our Lives und der Road to Change auch nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, irgendwas kommt noch. So, von daher, ja, da gucken wir mal. So, plus, eben im Hinterkopf kann man jetzt auch haben, okay, also das ist eben nicht eine Florida-Organisation, sondern das ist eine Florida-Organisation, die eben unterwegs noch eine Reihe Leute aus anderen Regionen mit eingesammelt hat. Und die eben nicht als, ja, das ist ja nur von regionaler Relevanz weggewischt werden kann. Hoffe ich zumindest. Na, das war ja vor einem halben Jahr auch meine Hoffnung, dass da mal was Richtiges draus werden würde. Und also jetzt, zumindest bis jetzt, sieht es danach aus, als könnte es was werden. Und als würde es eben auch nicht weggehen. Gut, ist noch die Frage, wo verschwinden die nach den nächsten Wahlen hin? Aber gut, schauen wir mal. Ne? So, machen wir die Terror-Ecke zu und die Schnüffelecke auf. Da gab es erstmal von Freitagabend das Maß und Ständnis. Weil, ja gut, es ließ sich nur noch ganz schlecht leugnen. Das Maßloch hat dann mal eingestanden, ein Gespräch mit Frauke Petri gehabt zu haben. In der Debatte um eine angebliche Beratung der früheren AfD-Vorsitzenden Petri hat Verfascher Maßloch zwei Treffen eingeräumt. Wie eine Lautsprecherin des Bundesterrorministeriums mitteilte, hat Maßloch bei den Gesprächen vor etwa 3 Jahren der damaligen AfD-Chefin aber keine Empfehlungen oder Ratschläge hinsichtlich des Umgangs mit Personen oder Strömungen der AfD gegeben. Das war ja nun aber der Vorwurf, dass Maßloch gesagt hat, ja, also wenn ihr nicht von uns überwacht werden wollt, dann werft mal den Höcker raus. Gut, sie haben den Höcke nicht rausgeworfen und es ist zumindest nichts öffentlich bekannt von einer Überwachung der AfD. Ob das Maßloch wohl auch irgendwelchen linken Verantwortlichen Ratschläge darüber gibt, wie die ihre Partei zu führen hätten, um nicht voll überwacht zu werden, wäre allerdings in der Tat mal eine spannende Frage. Ist es eigentlich, soll es uns jetzt als üblich verkauft werden, dass extremistische Parteien beraten werden vom Chef einer Überwachungsbehörde, dessen Verfassungskonformität man durchaus begründet bezweifeln kann, wenn man seine Geschichte kennt. Aber gut, also vor einer Woche, also am Freitagabend, haben sie dann zumindest mal eingestanden, was ja ohnehin niemand mehr sinnvoll leugnen konnte, weil das Nicht-Dementi, dass der Maßloch mit AfD-Vertretern geredet hat, das war ja schon ein Nicht-Dementi. Da war ja schon klar, okay, also eigentlich, sie sind jetzt noch nicht bereit, es zuzugeben, aber sie leugnen es auch nicht. Sie sind sich auch bewusst, wenn sie jetzt zu doll leugnen, dann werden sie demnächst bei der Lüge erwischt. So, Maß-Sympathie. Sonntagvormittag, Verfassungsschutz. Maaßen hegt keinerlei politische Sympathie für die AfD. Ja, nee, ist klar. Ein Lautsprecher des BAMF-Amtes für des Bundesamtes für Verfassungsbruch sagte der Regierungspostille, selbstverständlich hege Maaßen keinerlei politische Sympathie für die AfD. Was klingt denn hier? Ja, morgen bis 24 Grad und mostly sunny. Ja, da kümmere ich mich morgen drum. Mal ganz davon abgesehen, viel spannendere Frage, wie sieht's denn in 2 Wochen beim letzten MPS aus? Aber hey, selbstverständlich hege Maßloch also keine politische Sympathie für die AfD. Der hatte 2015 2 Gefaselmitte mit der damaligen AfD-Vorsitzenden Petri geführt. Auch der jetzige Parteichef Gauland gab an, Maaßen getroffen zu haben. Oder anders ausgedrückt, aha, ja, er hebt keine Sympathie, aber er redet regelmäßig mit denen. Ja, wenn er doch keine Sympathie hegt mit denen, worüber reden die denn die ganze Zeit? Also, das klingt doch schon wieder nach einer Aussage, die sie demnächst wieder zurückrobben müssen. Insofern warten wir mal einfach ab. So, next, Netzfangwanzern. Genau, Dienstag im Bundestag. Bundesbehörden nutzen IMSI, Katja. Die BIM-Regierung verweist in den Vorbemerkungen ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion zu Einsätzen von sogenannten stillen SIMs, WLAN-Katjern, IMSI-Katjern, funktionellen Abfragen sowie Software zur Bildersuche im ersten Halbjahr 2018 darauf, dass die Ergebnisse und Auskünfte in Teilen geheimhaltungsbedürftig sind, weil sie Informationen enthalten, die im Zusammenhang mit der Arbeitsweise und Methodik der von der kleinen Anfrage betroffenen Dienststellen des BIMBIS und insbesondere deren Aufklärungs... Blabla. Also, ja, natürlich verwanzt ihr alles, was ihr verwanzern könnt. Und natürlich beschnüffelt ihr alles, was ihr beschnüffeln könnt. Ausspähen unter Freunden, das geht doch ganz wunderbar, hat doch Frau, sie nennt sich Kasner, damals sinngemäß gemeint, als sie sich versprach. Blabla. Das Bundeskriminelle Amt habe in 20 Fällen und die Bundespolizei in 32 Fällen IMSI-Catcher eingesetzt. In diesen Gesamtzahlen seien auch Unterstützungsmaßnahmen für andere Behörden enthalten. Auf die Frage, welche Bundesbehörden mittlerweile in der Lage seien, Mikrofone von Mobiltelefonen aus der Ferne zu aktivieren und diese als Abhöreinrichtungen zu nutzen und in welchem Umfang dies bereits genutzt wurde, schreibt die BIM-Regierung. BKA nicht durchgeführt, BPOL besitzt keine technischen Möglichkeiten zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens und zu den Geheimdiensten äußern sie sich ganz offensichtlich nicht. So, von daher, wenn das durchgeführt wird, führen das also die Geheimdienste durch. Nebenbei, Raumüberwachungswanzen aktivieren müsste eigentlich, wenn wir ein Rechtsstaat wären, wie der große Lauschangriff gehandelt werden. Na, also nur in extremst seltensten Fällen und unter extremsten Vorbedingungen und nur nach expliziter Genehmigung. Da halten sie sich noch nicht dran. Next, Maßheaven. Verfassungsschutzchef Maßloch traf sich nämlich auch mit dem AfD-Politiker Brandt. Na? Und zwar im Juli in seinem Büro, wie Brandner der Taz sagte. Der Verfasser habe ihn als Vorsitzender des Rechtsaußenausschusses angefragt. Und der Brandner ist insofern brisant, als bei dem dokumentiert ist, was für ein Rechtssympathisant der eigentlich ist. Aber nein, der Herr Masloch hegt keine Sympathien zur rechten AfD. Kommen Sie denn auf die Idee? Der redet nur mit jedem Vertreter von denen mehrfach pro Tag. Sagen Sie mal, Herr Masloch, wie oft reden Sie eigentlich so mit linken Politikern? Sagen wir mal im ganzen Jahr 2017. Ja, aber hey, also die Bundesregierung so, ja, das wussten wir ja alles. Na dann. So, kommen wir beim Trampel an. Da haben wir hier am Montag erstmal den Charlottestag. Rechtsextremer Aufmarsch in Washington hatte nämlich nur wenige Teilnehmer. Am Jahrestag des rassistischen Aufmarsches in Charlottesville sind nämlich in der US-Hauptstadt Washington Anhänger rechtsextremistischer Gruppierungen zu einer Kundgebung zusammengekommen. Allerdings, nach Angaben des Korrespondenten vom Deutschlandfunk hätten sich 27 Teilnehmer eingefunden. Ja, das kann man auf Nachkommastellen genau angeben, weil, also 27 kriegt man gerade so noch gezählt. Also es war zu gut Deutsch keiner. Aber da waren ja many fine people on both sides. Many sides. Ja, nee, ist klar. So, dann Stirwuffbi. Das FBI entließ nämlich Mitarbeiter nach Kritik an Trump. Das FBI hat den später Peter Strzok, würde ich ihn knallhart aussprechen, entlassen. Der war vorher vom Parlament schon mal irgendwie verhört worden, weil der hatte es gewagt, sich mal negativ in Richtung Trampel zu verbalisieren. Kündigung sei erfolgt, obwohl im internen Disziplinarverfahren lediglich eine zweimonatige Suspendierung sowie Herabstufung des Dienstgrades empfohlen worden sei. Entlassung sei eine Reaktion auf politischen Druck. Eine FBI-Anwältin hatte ihm Berichten zufolge in einer Textnachricht geschrieben, Trump werde doch hoffentlich niemals Präsident werden. Strzok antwortete demnach, nein, wird er nicht, wir werden das stoppen. Was man ja daran erkennen kann, dass der Herr Trump nicht Präsident geworden ist, nicht wahr? Also ich meine, alleine vom Ergebnis aus kann man schon mal beobachten, also so richtig viel gestoppt haben die offensichtlich nicht. Aber hey, muss man rauswerfen. Many fine people. So, dann gab es den Erdogan, weil irgendwie jetzt hat Herr Trampel sich auch nochmal mit der Türkei angelegt und daraufhin der auch mental nicht sonderlich stabil wirkende Herr Erdogan ist dann auf die Idee gekommen, man müsse jetzt irgendwie Elektronik aus USA boykottieren. Wenn die USA E-Pones haben, dann haben wir Samsung, sagte Erdogan vor Anhängern seiner Partei AKP in Ankara. Trump hatte nämlich am Freitag verkündet, einige Strafzölle gegen die Türkei zu verdoppeln. Und der türkischen Lira geht es sowieso schon nicht so richtig gut. Würden die Belfier da hinten einfach mal die Klappe halten? Der türkischen Lira geht es sowieso nicht so richtig gut. Insofern ist der Erdogan gerade ein bisschen empfindlich. So, dann Untape. Trumps explanation about not using racial slurs is odd. Genau, Oma Rosa, frag mich nicht, die vorher bei irgendeiner von den Pseudo-Reality-TV-Shows, bei der der Trampel ja mal bekannt war, mehrfach angestellt und mehrfach entlassen worden ist. Ja, ich habe die ja schon dreimal rausgeworfen. Ja, du hast die Firma wieder eingestellt, du Nase. Die kam dann jedenfalls also jetzt in der Öffentlichkeit an und hatte Aufnahmen von Dingen aus Räumen, bei denen es schon so ein bisschen eigenartig ist. Und der Trampel, und sie hat dann auch gesagt, so ja, der Trampel hätte auch mal the N-Word gesagt. Und das hätte sie auch irgendwie aufgezeichnet. Und er trampelt daraufhin so, nein, es gibt kein Band. Ich hab den und den angerufen und er hat mir versichert, es gäbe kein Band davon, wie ich das N-Wort genutzt hätte. Was ja dann schon die Frage aufwirft, Moment, wenn du es doch nie genutzt hättest, warum musst du jemanden anrufen, dass es keine Aufzeichnung davon gibt? Hallo? Das ist ganz vielen Leuten aufgefallen, dass dieses Dementi doch schon auffallend spezifisch aussieht. Und insofern eben, ja. Na, oder wie es irgendwer dann auf die Spitze trieb. Also es gibt kein Band von mir, wie ich das N-Wort sage. Und wenn es doch ein Band gibt, dann bin das gar nicht ich. Es gibt lauter Leute, die klingen wie ich. Zumindest, wenn sie das N-Wort sagen. It is 7:10. Oh ja, da ist halt der Haken der. So, ja, wenn ein dunkelhäutiger Mensch jemand anderen mit dem N-Wort bezeichnet, das ist in Ordnung, weil das dürfen die. Weil das ist schließlich die Bezeichnung für dunkelhäutige Menschen gewesen, von den hellhäutigen Menschen. Für eine ganze Weile. So, ne, aber hey. Und dann hätten wir hier noch den Brennern. Am Mittwoch entzog nämlich die Trump-Administration dem Ex-CIA-Chef Brennan die Sicherheitsfreigabe, weil der hatte sich kritisch geäußert. Und der Trampel, der ist ja empfindlich, der kann keine Kritik ab. So, und jetzt darf der Ex-CIA-Brennan dann also irgendwelche Geheimdokumente nicht mehr angucken. Ja, keine Ahnung, ob ihn das in irgendwas hindert. Also, mal davon abgesehen, so ganz ist mir sowieso nicht klar, wofür ein früherer Geheimdienstchef nach seiner Entlassung als Geheimdienstchef noch Zugriff auf irgendwelche Geheimunterlagen braucht. Das könnte mir bei Gelegenheit eh nochmal irgendwer erläutern, wozu das gut sein soll. Aber ja, Gott. So, und dann haben wir 32 Minuten und kommen dann in der Musikecke an, wo ich PS22 von 2014, What About Now, das war, glaube ich, das Jahreswechsellied, ist aber früher aufgenommen worden, 6 Minuten 35, wenn ich das Outro drinnen lasse, mal gucken, reingeworfen habe. Dann gibt's vom March for Our Lives Cameron Caskey, We Are The Change. Davon sind ein paar Zitate in einigen anderen Videos wieder aufgetaucht. 4 Minuten 4 ist das dann lang. Was ihr da dann noch auf und in die Ohren kriegt, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tweet at Kompott, mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar am kompiblog.de und dem Eintrag zu Kompott 664 Teil 1 einstellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Show me up.
What?
Yeah.
What?
No. You're doing just fine.
What about now?
Good afternoon. To the leaders, skeptics, and cynics who told us to sit down and stay silent, wait your turn. Welcome to the revolution. It is a powerful and peaceful one because it is of, by, and for the young people of this country. My name is Cameron Caskey. Since this movement began, people have asked me, do you think any change is going to come from this? Look around. We are the change. Everybody here is standing with the future of our society, and for that, I thank you. My generation, having spent our entire lives seeing mass shooting after mass shooting, has learned that our voices are powerful and our votes matter. We must educate ourselves and start conversations that keep our country moving forward, and we will. We hereby promise to fix the broken system we've been forced into and create a better world for the generations to come. Don't worry, we've got this. The people of this country now see past the lies. We've seen this narrative before. For the first time, the corrupt aren't controlling our story. We are. The corrupt aren't manipulating the facts. We know the truth. Shooting after shooting, the American people now see one thing they all have in common. The weapons. Politicians, either represent the people or get out. The people demand a law banning the sale of assault weapons. The people demand we prohibit the sale of high-capacity magazines. The people demand universal background checks. Stand for us or beware, the voters are coming. On February 14th, tragedy struck my hometown and my school, Marjory Stoneman Douglas High. Alyssa Al-Hadef, Scott Beagle, Martin Duque Anguiano, Aaron Feist, Jamie Guttenberg, Chris Hickson, Luke Hoyer, Kara Lochran, Gina Montald, Joaquin Oliver, Elena Petty, Meadow Pollock, Helena Ramsey, Alex Schachter, Carmen Shentrup, Peter Wang, and Nicholas Dworet all lost their lives in less than 7 minutes. And I saved Nicholas for the end because today is Nicholas's birthday. Nicholas, we are all here for you. Happy birthday. Their families endured great pain. Many others were injured, and thousands of young people, my classmates, were forced to become adults and were targeted as adults. We have to do this for them. We must stand beside those we've lost and fix the world that betrayed them. This doesn't just happen in schools. Americans are being attacked in churches, nightclubs, movie theaters, and on the streets. But we, the people, can fix this. For the first time in a long while, I look forward 10 years and I feel hope. I see light. I see a system I'll be proud of, but it all starts with you. The march is not the climax of this movement, it is the beginning. It is the springboard off of which my generation and all who stand with us will jump into a safer future. Today is a bad day for tyranny and corruption. Today, we take to the streets in over 800 marches around the globe and demand common sense gun laws. Today is the beginning of a bright new future for this country. And if you think today is good, just wait for tomorrow. We must protect, educate, and inspire the future. And everybody here is proof that we will do that, and the future is looking very bright for this country. Thank you.